Herzlich willkommen bei
«Techt und Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 196 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Wieder in trauter Dreisamkeit. Und da passt es gerade, dass wir gerade drei Sachen zuerst zum Ankündigen haben am Anfang. Nämlich am Montag, falls ihr Bock habt, und ihr habt Bock, ich merke es, vor allem du hast Bock, um uns zuzuschauen, wie wir im CS2, im Counter-Strike, so richtig auf den Sack bekommen. Wir spielen am Montag Abend, ich weiß noch nicht genau, am 7. oder am 8. Wir haben das noch nicht festgelegt. Aber auf unserem Twitch-Kanal und auf YouTube, also Twitch, Digitech Playground, spielen wir zu 5. gegen ein Schweizer Profi-Team, gegen Mindsanity. Und dann zeigen wir es mal, wie das CS richtig gespielt wird, diesen Noobs.
Ich frage mich immer wieder, wie habe ich mich wieder da überreden lassen?
Der Luca ist ein extremer Profi, er hat schon viele Stunden gespielt.
Genau null.
Genau, mit dem Tommy wird auch noch dabei sein und der Simon und eben der Flo natürlich. Und ja, ich glaube, der Flo, ich und der Simon, wir haben es gespielt.
Ja. Also ich komme vielleicht auf, weiss nicht, 6 Spielstunden oder so.
Nein, gut, aber das spielt ja keine Rolle, ob du es 2 oder das Go gespielt hast. Oder Source. Also ich meine jetzt...
Es spielt mehr davon.
Auf deinem Niveau, Flo, auf deinem Niveau spielt das keine Rolle. Und darum sage ich, die Erfahrung, die zählt schon. Du hast viel Source gespielt, gell?
Ich habe, ja, Source und 1.6 habe ich sehr viel gespielt.
Eben,
ja.
Nein, das ist meine, das Prinzip vom Spiel ist gleich.
Ja, aber eben die Maps, naja, ist ja gleich. Ja, aber ja, das sind die, ich nenne mich Source Noob 316.
Also, wenn ihr dort reinschauen wollt, am Montag, ich tue dann auch noch eine Story aufschalten. Und genau, dort findet ihr es. Wäre cool, wenn ihr zuschaut.
Dann, hey, es wird super. Ich habe mit dem Simon schon ein bisschen vorbesprochen. Wir machen heute Nachmittag noch ein Bootcamp mit ihm. Ja. Und er ist huere pumped. Und er hat gesagt, er wird uns da durchcarryen. Und der Leader sein von unserem Team und mit ihm haben wir nichts zu befürchten.
Genau, ich kenne ja den Simon. Er ist immer genauso gut, wie sein Maul laut ist.
Genau, Mr. Understatement.
Ja, genau. Das ist grossartig. Der uns immer wird Teamkillers machen. Genau, dann das zweite am Montag. Nein, das stimmt, die neue Folge ist schon draußen. Die neue angefressene Folge. Mhm. Um was geht es dort?
Dort geht es um Apple Arcade und Gaming im Appleverse insgesamt.
Okay, die könnt ihr schauen. Die genau, die ist schon im Feed und im eigenen Feed. Zu dem komme ich nachher gerade noch, weil in dem Feed, aus dem Podcast-Feed, kommt jetzt ein gleich noch etwas Neues. Und das heisst Spoilerfabrik. Und Luca, was gibt es dort?
Du hast angesprochen die Erschütterung von der Macht, wo in der Podcast-Szene zu spüren wird. Und zwar, eben, hast du das Datum schon gesagt? Oder habe ich das
jetzt Nein, habe ich noch nicht gesagt. Sag, wenn die Atombombe fällt.
Der Oppenheimer hat das lang vorbereitet für uns. Am Mittwoch, 17. April, wird die erste Folge von der Spoilerfabrik lanciert. Und was ist das? Was machen wir genau dort? Wir besprechen, analysieren und sezieren förmlich neue Filme, Serien und Games, inklusive Spoiler natürlich. Darum heisst das auch Spoilerfabrik, der Digitech Spoilercast. Und gehostet wird das normalerweise oder in der Regel von mir und vom Tommy, je nach Film. Und Thema kann aber die Konstellation auch ein bisschen ändern. Im ersten Block zum Beispiel, da werden wir mit Fallout anfangen, der super neuen Adaption von den Games, die ich noch nie gespielt habe, wo der Tommy und der Phil aber offenbar super Aficionados sind und mir darum dabei werden helfen, herauszufinden, ob diese Serie eben nicht nur einfach eine gute Serie ist, sondern auch eine gute Adaption. Habe ich etwas vergessen, Phil?
Gibt's nein, genau. Und jetzt haben wir gerade noch Zeit, um die nämlich anzuschauen, weil die läuft ja seit heute auf Amazon Prime. Das heisst, ihr könnt jetzt vorschauen. Wir tun zwei Folgen schauen und besprechen pro Spoilerfabrik-Folge.
Genau. Die erste, wie gesagt, am Mittwoch, 17. April, 2 Folgen. Dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 19. oder am Freitag, 2 Tage später, machen wir gerade die nächste 2 Folgen. Das wären dann Folgen 3 und 4. Und eine Woche später nochmal das gleiche Schema. Mittwoch und Freitag jeweils eine neue Folge. Und dann haben wir die ganze 8 Folgen abdeckt. Das ist jetzt halt da ein Spezialfall, weil Amazon für einmal seine Serie auf einem Touch raushaut. Das ist eigentlich auch sehr ungewöhnlich bei Amazon, aber haben wir ja noch können im Voraus so wissen. Wir haben das jetzt halt so geplant und darum wird das ein bisschen so aufgeteilt.
Genau. Und haben leider keine Vorab-Zugriff bekommen. Genau. Und der Podcast wird auf auf dem Feed laufen. Und jetzt dort, das haben wir ja auch schon mal angekündigt, tun wir dann mal noch eine Umstellung machen. Die sollte auch nächste Woche vollzogen werden. Und zwar ist es so, wenn ihr weiter in die Podcasts, die jetzt da laufen, hören wollt, dann müsst ihr gar nichts machen. Den Feed werden wir dann einfach umbenennen, vermutlich in Digitech Podcasts oder so. Und dort werden dann weiterhin alle Techtelmechtel-Folgen, die unregelmäßig angefressen und die Spoilerfabrik wird auch da laufen und wenn wir zukünftig noch mehr Podcasts machen, auch. Wenn ihr aber nur je einen wollt von denen, dann machen wir für den Techtelmechtel jetzt auch noch einen separaten Feed. Genau das gleiche wie bei der Spoilerfabrik, den kann man auch separat abonnieren als separaten Podcast. Und so habt ihr eigentlich die Auswahl, möchtet ihr einfach alles, dann könnt ihr da bleiben, könnt ihr weiterlassen und sonst könnt ihr auch den separaten abonnieren. Tun wir dann das Ganze verlinken, wir lassen das eh noch ein Weile laufen, bis das Ganze umgestellt ist und haben dann sicher genug Zeit zum Wechseln. Ist also kein Stress. Gut, mit all dem würde ich sagen, fangen wir mit unserem regulären Programm an und das fängt wie immer an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, und dort reden wir unter anderem über WhatsApp, AGBs und über Disney Plus Account Sharing, was es nicht mehr gibt. Und eben, wir fangen an mit WhatsApp, wo wieder mal neue AGBs rausgegeben hat. Und was beinhaltet die, Flo?
Ja, also zuerst mal, die gelten ab heute. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig zum Wissen. Und ihr müsst auch gar nichts machen, verwendet WhatsApp einfach weiter. Das wird dann als stillschweigendes Einverständnis gewertet.
Das ist immer toll.
Genau, also anders als damals mit 2021 einem grossen temporären Exodus.
Die Lektion, die sie gelernt haben, ist nicht Privatsphäre, sonst kein Problem. Du musst einfach den Leuten das nicht sagen. Das ist doch genau, genau. So dumm, es ist so einfach gewesen.
Sie haben natürlich nicht mit Digitech gerechnet, wo das messerscharf nachher recherchiert hat. Nein, es ist eigentlich ist es nicht so eine grosse Sache. Es gibt vier wesentliche Änderungen. Es gibt so ein bisschen Detail, bla bla, aber who cares. Eins davon ist, die Interoperabilität wird jetzt kommen. Der WhatsApp ist ja ein Kerndienst vom Gatekeeper Meta. Das bedeutet, die EU möchte gerne die Marktmacht ein bisschen einschränken, dass es da nicht zu einem Missbrauch kommt. Und wenn dann die Funktion kommt und es auch Messenger gibt, wo das wollen, kannst du dann von WhatsApp aus auch Nachrichten an andere Messenger, also Kollegen ohne WhatsApp schicken und auch von ihnen Nachrichten empfangen.
Oh, endlich.
Theoretisch.
Allerdings muss man, ja, es ist sehr theoretisch, weil bis jetzt gibt es eigentlich, glaube ich, noch keinen nennenswerten Messenger-Anbieter, der gesagt hat, er möchte das. Also es gibt zwei, nämlich Signal und Dreamer, die schon dezidiert gesagt haben, nope, gar keinen Bock. Die machen sich Sorgen halt um den Datenschutz. Hm. Weil WhatsApp nicht ihren Ansprüchen genügt. Und es ist auch noch nicht ganz, dort ist noch nicht ganz klar, wie es in der Schweiz wird aussehen, weil grundsätzlich wird WhatsApp, die Dienste in Europa, werden alle von WhatsApp Ireland Limited angeboten. Das heisst, da wird zwischen EU und Schweiz und Norwegen und wer auch immer dort, da bist du eigentlich nicht unterschieden. Aber wie es in Praxis aussieht, wissen wir noch nicht genau.
Ja, ich habe das, okay. Genau vorher auch noch angeschaut. Das ist eben die, genau, Signal und Threema sagen es explizit, oder? Sie sagen einfach, sie wissen einfach nicht, was mit den Daten genau passiert, wo Meta, also WhatsApp, dann verwendet. Sie brauchen offenbar, glaube ich, schon das gleiche Protokoll wie Signal. Das wäre okay, aber eben, sie halten einfach nicht die gleichen Datenschutzbestimmungen ein. Und mit dem, genau, könnte man ja meinen, sagt das schon gestorben. Noch habe ich aber gelesen, es ist schon noch ein anderes Protokoll. MLS sei geplant für 2026, auch für den Digital Markets Act. Und das müssen sie Meta auch erfüllen. Und das ist ein Standard, wo dann eben noch die Messenger-Anbieter können offenbar bestimmen, welche Daten geteilt werden. Und wenn der macht wiederum Hoffnung, dass es dann eben dann gleich wird gehen. Weil dann kann ja ein Signal sagen, gut, wir haben alle den gleich sicheren Standard, aber wir schicken einfach all die Daten nicht mit. Das heisst, ich hoffe weiterhin.
Ah, aber gilt dann halt nicht für die USA, gell? Das ist ja dann...
Das ist mir gleich, das lag mir ja in Europa.
Ausser du hast einen Kollegen in den USA dann. Aber okay, also im Moment, der Stand jetzt ist, Signal und Threema snobbed WhatsApp, ich sage es jetzt mal so, weil WhatsApp und Meta halt mit dem Datenschutz das nicht vielleicht so ernst nehmen wie Signal und Threema. Wie ist es aber untereinander zwischen Signal und Threema, wenn die zwei ja offenbar so viel besser sind, tun ist dort eine Diskussion, dass die vielleicht mit dem mal anfangen untereinander? Nein,
die müssen eben nicht.
Die müssen nicht. Ah. Weißt du, das springende Punkt ist, WhatsApp macht das auch nur, weil sie müssen in Europa. Weil es gibt der Digital Markets Act, da haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert, der gilt in der Europäischen Union. Und dort ist Meta als Gatekeeper, wie sagt man?
Definiert worden.
Dankeschön, Phil. Und das als Kerndienst. Und darum sind die zur Interoperabilität verpflichtet. Ich bin ziemlich sicher, dass keiner von diesen Messenger das würde, wenn sie nicht verpflichtet wären dazu.
Ja, weil sie wollen natürlich, dass die Leute ihre Messenger runterladen und nicht einfach
alleine
und untereinander.
Natürlich, ja.
Okay.
Und ja, vielleicht Meta intern, also der Facebook Messenger oder das hat man dann gesehen. Wenn wir vom Thema Datenschutz reden, kommen wir gerade zu dieser Änderung noch. WhatsApp legt Spur so ein bisschen vor, dass ihre Firma dann DPF approved sein wird. Das bedeutet, es gibt ein Abkommen, das heisst Data Privacy Framework zwischen der EU und den USA. Und dort wird die Handhabung mit den Nutzerdaten geregelt. Und dort verpflichten sich die Firmen, die diese DPF Approvals haben wollen, insbesondere US-amerikanische Firmen, verpflichten sich dort ein bisschen zur Sorgfalt mit Daten rausgeben. Sie dürfen die Daten nicht mehr an Dritte rausgeben, außer unter ganz bestimmten Voraussetzungen an halt Strafverfolgungsbehörden und so weiter. Dort ist es allerdings so, die Schweiz will dem DPF auch beitreten, also die wollen das auch mit den USA so abmachen, dort sind Gespräche allerdings noch im Gang. Mhm. Das heisst, auch da kommt, mal schauen, wie lange es noch geht. We will see.
Das klingt huere diffus.
Ja, also das DPF ist an und für sich ist das schon relativ klar. Ihr könnt das sonst auch in meiner News lesen auf digitec.ch. Das stellt eigentlich relativ sicher, was die Firmen, wenn sie das Zertifikat wollen haben, was für Anforderungen an ihren Datenschutz sie müssen erfüllen.
Mhm, okay.
Aber das ist halt, ja, die Schweiz hinkt da im Austausch mit den USA einfach noch hinterher. Warum genau, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also kann man es halt vorstellen, aber das wäre ein Klischee.
Hey, andere Prios, gell?
Oder? Andere Prios. Dann gibt es noch zwei weitere Änderungen. So, das eine sind die Richtlinien. WhatsApp sagt nochmal deutlicher, was man eigentlich posten darf und was nicht. Insbesondere in dieser einigermaßen neuen Channels-Funktion, wo du als Firma oder auch als Einzelperson einen Kanal kannst haben, man kann dir followen und du kannst Sachen reposten. Dort wird nochmal genauer gescannt, was sind dort für Inhalte. Einerseits mit dem Algorithmus, andererseits auch mit einem Mod-Team, mit einem menschlichen Mod-Team. Weil man will so die Telegramisierung von WhatsApp um jeden Preis verhindern. Also dort wird es genau.
Telegramisierung von WhatsApp, jetzt hast du mich gerade verloren. Was heißt das?
Also, das ist jetzt so eine Wortkreation, die ich habe. Insiderwissen Bescheid. Nein, look, Telegram ist ja bekannt dafür, dass es die Channels als erstes gehabt hat und dort gibt es ja sehr viele so ein bisschen, zu sagen, ein bisschen schwurblige Inhalte. Also es gibt sehr viel verschwörungstheoretische Inhalte, sehr viel, in Anführungszeichen, Anti-Mainstream-Content, wo dann nicht immer wirklich, du kannst davon ausgehen, dass das stimmt, was dort behauptet wird, und Telegram moderiert dort überhaupt gar nichts. Mhm. Also dort kannst Zeug raushauen, was du willst.
Okay.
Und jetzt hat eben vor ungefähr einem Jahr hat die Funktion von diesen Channels, wo dann ein Admin hat, wo dort Content postet und du kannst dann followen, hat WhatsApp übernommen. Mhm. Schweizer Fernsehen hat dort einen Channel oder solche Sachen. Wir haben mal auch so irgendeinen Feed gehabt und so. Und
wir haben doch. Also genau. Ist es das, wo während der IFA, also wo wir da einfach.
Das ist auf Insta gesehen.
Auf Insta, genau, das ist auf Insta gesehen. Aber dort haben wir auch einen Channel gehabt, wo wir
ganz quasi. Das Prinzip.
Okay.
Einfach One-Way-Kommunikation. Mhm. Und es ist natürlich klar, dass wenn du so einen Channel hast und so eine Reichweite, dass du dort noch einen Inhalt publizierst und WhatsApp hat einfach von Anfang an gesagt, hey, schaut, wir haben gar keine Lust, dass es dort irgendwelche Flacherdler oder was auch immer hat, die ihre Thesen verbreiten oder Reichsbürger oder keine Ahnung. Und sowohl mit Algorithmen als auch mit wirklich menschlichen Mod-Teams will man dem Inhalt gebieten und das machen sie in den Richtlinien und einmal klar, so, Kollege, du wirst gesperrt, wirklich, wir haben das im Blick. Genau. Und okay. Die vierte wesentliche Änderung ist, das Mindestalter wird gesenkt. Das ist nämlich, da habe ich sehr müssen lachen, als ich das gelesen habe. Theoretisch so gewesen, dass du bis anhin WhatsApp erst ab dem Alter von 16 Jahren dürfen verwenden.
Aha!
Und wenn ich das gesehen habe, auch irgendwie durch der 9-jährige Sohn von einem Kollegen, der schon in einem Klassenchat ist, weißt du, sogar mit dem Lehrer, der den Hausaufgaben über WhatsApp verteilt, so, das ist ein absoluter Papiertiger, oder?
Absolut.
Das wird jetzt auf 13 gesenkt, was wahrscheinlich immer noch ein Witz ist, aber immerhin. Ja. Genau.
Okay. Es ist total realitätsfremd. Also, das sind jetzt die, also realitätsfremd, dass wir,
dass man wirklich glaubt, dass das ja schon 16 verwendet
wird. Das ist komplett
Realität. Aber es ist lustig, WhatsApp weist dann auch noch darauf hin, hey, es ist so, du darfst das jetzt zwar, aber wenn du unter 16 bist, dann klar, das fach mit deinen Eltern ab und so. Das ist cute.
Das ist etwas Gleiche, wie wenn du im Internet auf irgendwie Inhalt willst gehen, weißt, so, auch von Games und so, wenn du statt bist 18, so, ich kann mein Alter eingeben, danke. Das ist... absolut sicher.
Bitte, weißt du, wenn du auf eine Pornoseite gehst und irgendwie kommt so Inhalt ab 18, bitte nur mit dem Einverständnis von deinen Eltern und du so, ja, ich habe es mit ihnen besprochen, es ist okay.
Sie schauen mit.
Sie schauen mit. maximal absurder Shit. Also, okay.
Familieaktivitäten,
Ja gut, also, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass das in Zukunft kommt, aber das sind wohl noch ein paar Jahre dahin, bis man das mal miteinander schreiben kann und vielleicht gibt es dann schon wieder irgendetwas Neues.
Hey, aber im Fall, also was, ich habe jetzt auch ein bisschen so geschaut, also in den News, die du geschrieben hast, Flo, auf Digitech, Kommentarspalte ist nicht besonders positiv, aber auch sonst, wenn ich so gegoogelt habe, so Teaser sind alle ein bisschen so, hey, wer ablehnt, verliert sein Konto, wer WhatsApp weiterhin benutzen will, muss es akzeptieren und so. Es klingt eigentlich alles ein bisschen so negativ, aber ich habe jetzt nichts gehört, wo ich gedacht habe, so, weißt du, selbst man hat es ja einen halben Exodus gegeben, so alle Geschäftsbedienungen, oder? Und das, was du jetzt aber erzählt hast, klingt ja eigentlich alles gut gemeint, oder?
Ja, also doch, also ich glaube, insgesamt kann man mit dem durchaus umgehen. Ich hatte das nicht mehr genau im Kopf, was da 2021 alles gelaufen ist, was sie dort, ich glaube, dort ist halt wirklich der Umgang mit den Daten.
Es ist der automatische Austausch gewesen, glaube ich, mit Facebook und so, dass sie die Daten...
Genau, mit anderen Meta-Plattformen, Insta und so. Das war der
Moment gewesen, wo viele Menschen realisiert haben, dass WhatsApp ja zu Facebook gehört und damit der Zuckerberg alles sieht und liest und so.
Das war leider nicht nachhaltig gewesen.
Hat halt noch kein DPF gegeben, es hat kein DMA gegeben und nichts, oder? Und genau. Es ist ein bisschen schade, dass die Schweiz dort noch ein bisschen hinterher hängt.
Wie bei Filmen. Dafür, wo die Schweiz voll dabei sein wird, dann könnt ihr euch freuen, oder auch nicht, ist bei Disney Plus Account Sharing. Dort ist die Schweiz offenbar auch enthalten. Weil da Netflix so schön vorgelegt hat gefunden, Disney, lässig. Wenn ihr das macht, machen wir das auch. Oder, Luca?
Und das haben wir ja auch prophezeit, oder? Das haben wir ja auch prophezeit in vielen Podcasts und Spatzen haben es schon lange überhaupt von der Dächerpfiffe. Disney will Account Sharing noch das Jahr sperren oder unterbinden, aktiv vor allem. Und das hat der Disney-CEO Bob Iger höchstpersönlich in einem Interview mit CNBC so bestätigt. Verboten ist Account Sharing ja theoretisch schon lang, seit der Anpassung der Nutzungsbedingungen im vergangenen November. Und Account-Sharing einfach für die, die es noch nicht wissen, das ist das Teilen vom Passwort mit Leuten außerhalb der eigenen vier Wände. So, und jetzt kommt Disney und sagt, hey, unser Streaming-Dienst, der soll endlich ein Growth-Business werden, sogenanntes. Also quasi eine wachsende Geschäftssparte, die eben keine Verlust einfährt, sondern Gewinn. Und um profitabel zu werden, will Disney halt eben noch in diesem Juni mal in ersten wenigen Ländern, welche haben es nicht gesagt, Paid-Account-Sharing testen und wenn das gut läuft, dann soll das im September weltweit passieren.
Also quasi, dass man Zusatzgebühr zahlt.
Richtig, genau. Paid-Account-Sharing ist im Prinzip das gleiche wie Account-Sharing, einfach, dass man für das Teilen vom Passwort eine zusätzliche Gebühr zu der Abo-Gebühr zahlt pro Haushalt, womit man das Passwort teilt. Das kennt eben zum Beispiel Netflix auch schon. Das soll Disney Plus, Hulu und ESPN Plus, das sind die drei Streaming-Dienst, wo die Streaming-Sparte von Disney ausmacht, das soll die eben bis Ende 2024 endlich profitabel machen. Das ist ein Versprechen, das Disney seinen Investorinnen und Investoren schon vor einem Jahr gegeben hat. Und ja, eben. Viele haben es schon vorweg, ein Vorbild davon ist Netflix. Wieso Netflix? Weil das bis heute, Netflix ist bis heute wirklich einfach der einzige nachweislich profitable Streamer der Welt. Weil, also, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, Disney auf der anderen Seite verliert ja einen Haufen Geld mit seiner Streaming-Sparte. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, eine Schätzung? Traut sich von euch jemand eine Nummer, eine Zahl in die Runde zu
werfen? Ich meine, das werden dann Geld? Hunderte Millionen sein im Jahr. Mhm.
Das ist sicher dreistellige Millionenbetrag. Ja.
Jawohl, also über 400 Millionen Dollar pro Jahr für Disney mit seiner Streaming-Sparte. Und das ist krass. Und das, obwohl wir letztes Jahr innerhalb vom gesamten Business, also nicht nur Streaming-Sparte, aber innerhalb vom gesamten Business hat man nochmal zusätzlich 2 Milliarden Dollar eingespart. Man hat von 5,5 mal ursprünglich geredet, ist dann auf die 7 Milliarden Dollar. Und das betrifft das ganze Business, betrifft Pairs, betrifft aber auch das Linear-TV und es betrifft auch die Streaming-Sparte. Und immer noch macht man 400 Millionen pro Jahr minus.
Man muss sich das halt auch vorstellen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so, den Leuten nicht mehr so gewahr. Früher hat jede Person oder jeder Haushalt für jeden Disney-Film eine DVD gekauft für 20 Stutz, oder? Oder für, wenn es eine Serie war, für eine Staffel, hast du irgendwie 25 oder 30 gezahlt, für eine auf DVD, oder?
Ja, und nachher haben sie 40, 50 Stutz gekostet, die DVDs und Blu-Rays, oder? Das war also unglaublich teuer gewesen, oder?
Dafür muss man auch sagen, hat es nicht so viel Content gegeben im Film und Serie. Also wir haben erstens viel mehr linear Fernsehen geschaut, oder? Wenn die neue Grey's Anatomy Staffel gekommen ist und so, dann haben wir das, ich sage unter Anführungs- und Schlusszeichen, gratis am Fernsehen geschaut. Wir haben natürlich Bilag und Serafilm, wie das alles geheißen hat, zahlt. Aber in dem Sinn, du hast wahrscheinlich nicht so viel DVD-Boxen gekauft, weil du hast es eher vielleicht auch mal live im TV, du hast es ja fast mal live im TV gesehen, wenn die neue Lost-Folge rausgekommen ist, weil sonst am nächsten Tag reden alle drüber und du hast es nicht gesehen. Und dann ist es eher weniger mal vorgekommen. Und es ist halt einfach eben, aber ihr sagt es schon richtig, ja eben, es hat sich so derart krass verändert. Heute kauft niemand mehr DVDs und Blu-rays oder fast nicht mehr. Und gleichzeitig hast du aber auch unglaublich viel Content, wo du theoretisch müsstest schauen pro Woche. Das hätte es früher auch nicht gegeben. Oder nicht in der Form, dass du nachher halt einfach 20 Blu-ray-Boxen pro Monat gekauft hast. Das
hätte niemand gemacht.
Ich habe schon auch den Eindruck, obwohl wir früher runtergeladen haben, wie die Wahnsinnigen, aber gleich auch noch viel DVDs gekauft. Ich habe schon auch den Eindruck, man hat früher mehr ausgegeben. Also ich meine, das ist rein subjektiver Eindruck, oder? Aber einfach auch so auf die Personen und Familie gerechnet, oder? Jetzt, wenn du ein Streaming-Ding hast, dann teilst du es sicher mit der Familie. Und gut, klar, früher hast du für TV das mit den Kollegen geteilt, oder? Aber, keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist.
Rein rechnerisch, also selbst wenn du heutzutage, ich will das jetzt gar nicht verteidigen oder so, aber selbst wenn du 30 Stutz im Monat würdest zahlen für das Disney Plus, dann imagine, das sind maximal 2 DVDs, oder?
Mhm. Ja.
Ja, aber gut, so viel habe ich dann schon nicht gekauft im Monat. Aber ich hätte es mehr gemeint, wenn du noch mehr...
Ich schon.
Nein, das habe ich dann doch nicht. Aber es ist ja dann, jetzt musst du auch mehrere Abos haben, so, aber es ist schon so, wenn du irgendwie 300 Stutz für die Abos zahlst. Ja gut, eben, ist eine schwierige Rechnung, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es für uns gleich billiger geworden ist. Aber das ist halt, ich finde trotzdem, sie sind der Fehler liegt aufeinander gleich bei ihnen. Wenn du immer anfängst mit günstigen Angeboten so und dann einfach die Leute anfixen und dann mehr verlangen, ist einfach eine scheiß unfaire Taktik.
Es ist unfair, ich finde das auch. Und das ist genau das, was sie an Netflix gemacht haben, oder? Also die haben ja ursprünglich haben Account-Sharing sogar beworben. Sharing is caring, oder? Das ist ja so, absolut, haben sie so berühmt gemacht. Und es ist noch viel günstiger gewesen. Ich habe mal das Premium-Abo damals, vielleicht vor ein bisschen 10 Jahren plus minus, irgendwie für 16 oder 17 Franken gehabt. Mittlerweile kostet es 24,90 Franken. Es ist krass, oder? Genau.
Und es kommen ja andere Gebühren auch, also die gehen ja nicht weg, nur weil du vorher die Vergangenheitsform gewählt hast, Luca, gell? Serafe, musst du im Fall immer noch zahlen.
stimmt.
Luca Fontana aus Spreitenbach.
Ja, habe ich. Ich zahle meine Gebühren schon. Sind die aber nicht ein bisschen günstiger geworden, seit irgendeiner Abstimmung?
Mal, deutlich. Mal. Halb so viel.
Also, ja, vor allem, also Bilag, wo ich meinen ersten eigenen Haushalt gegründet habe, da ist, glaube ich, noch fast ein Lappen mehr gezahlt im Jahr. Also,
Aber ist schon krass. Ist wirklich, man hat das gar nicht so vor Augen. Disney ist wenigstens noch einigermaßen transparent mit seinen Zahlen und lässt die Hose runter und zeigt, wie verlustreich das Geschäft ist. Vielleicht ist das auch eine Taktik, es auch ein bisschen rechtfertigen, damit wirklich kannst sagen, ja, was will Disney sonst machen. Also
das einerseits, mitnehmen.
Ja, also weißt du, du hast die Rechnung und du kannst auf der einen Seite kannst Kosten senken und auf der anderen Seite kannst versuchen, Einnahmen zu erhöhen. Und Kosten senken machen es schon wie verrückt und jetzt müssen sie halt irgendwie noch die Einnahmen erhöhen, damit es irgendwann einmal wieder ausbalanciert ist. Und ich glaube, was wir als Konsumentinnen und Konsumenten können sagen, ist vielleicht, hey, produziere aber auch besseres Zeug oder Streaming-Dienst, Netflix, Disney und so weiter. Es gibt einen Haufen, es gibt einen Haufen Quantität, aber Qualität suchst du immer ein bisschen. Und wenn das vielleicht ein bisschen besser wäre, und das hat nicht einmal mit Budget zu tun, oder, sondern einfach mit besseren Geschichten erzählen und so, dann wären es vielleicht auch ein bisschen die Leute mehr parat, auch zu zahlen für den Content und auch mehr zu zahlen für den Content. Und wenn Netflix, wenn irgendjemand Preise erhöht, ist das Erste, was du hörst, immer so, nein, für den Schund zahle ich jetzt sicher nicht auch noch mehr, oder? Und das ist halt schon auch ein bisschen dann wieder die Schuld von innen, wo sie es halt selber tragen. Und andere Streaming-Dienste wie Apple oder Prime Video, von denen gehörst du nicht einmal zahlen. Oder es ist in irgendeiner riesen Mischrechnung drin, weil die halt ja auch noch iPhones verkaufen oder einen Lieferdienst, einen Online-Shop und so. Oder Apple One, und wo alles drin ist und so. Und wir machen so und so viel mit Apple One, aber wie viel, oder Prime Video, wir haben so viel Prime Abonnentinnen und Abonnenten und machen so viel Geld mit dem, aber Prime ist ja nicht nur, also wenn du Amazon Prime abonnierst, ist es ja auch ein schnellerer Lieferdienst und
yeah.
Prime hey, Video.
Aber weißt du, was ich eben, ich freue mich das schon lange, wo das hinführt, oder? Also, weil, was ja irgendwie klar ist, es können nicht einfach immer alle teurer werden und es können nicht immer nur mehr Firmen Streamingdienst machen. Das geht einfach nicht auf. Du kannst ja nicht, wir können nicht immer mehr zahlen und nicht immer mehr abonnieren. Oder das machen die Leute einfach nicht. Darum nimmt mich schon wunder, gibt es irgendwann eine Konzentration auf, ja, weißt, frisst dann einfach nochmal irgendeine Firma die andere auf und dann gehört dann halt irgendwie HBO zu Disney und es werden langsam, riesengroß.
Und HBO gehört, also HBO gehört ja schon Sky, nicht?
Nein, HBO gehört zu Warner Bros.
Okay.
Die sind das ist auch noch riesig.
Und die sind ja auch gemerged mit Discovery Channel zusammen und das ist jetzt alles ein riesen Ding, oder? Warner Bros. Discovery ist eine einzige Firma jetzt und zu ihnen gehört HBO und Discovery Plus und wie das dort, dann ist das auch noch in den USA eh auch nochmal alles anders. Dort ist Disney auch mit Hulu unterwegs, was bei uns einfach ein Sport in Disney Plus ist. Es ist unglaublich komplex und da kommt noch die ganze Geschichte mit Sport noch dazu und weißt du, lineare TV bei uns, wo auch dann noch, also es ist wahnsinnig
knuddelmodisch. Ich habe wirklich, ich freue mich eben, ob es wirklich so ein bisschen auf Sky rausläuft, wo halt bei uns die haben halt Deals mit verschiedenen, oder? Und dort läuft dann noch vieles. Und das dann einfach wieder, dass wirklich, das wieder auf selbst rausläuft. Du hast halt wieder klassisch fast wie früher, oder? Einfach, dass es nicht linear ist, aber du hast wieder ein Abo bei verwalteten halt Swisscom oder Sunrise oder so. Und dort darunter hast du die Streaming-Sachen, ob es dann ein Bundle ist von gleich Netflix, Disney Plus und HBO oder ob es dann irgendwie einfach über den eigenen Dienst von der Anbieter läuft. Aber es kann doch einfach nicht so weitergehen, dass die einfach alle teurer werden. Du musst immer mehr ducken und sollst auch noch irgendwie vier Dienste gleichzeitig haben. Weil, weißt du, das beschränkt sich ja dann auch niemand. Also habe ich den Eindruck, weil es gibt dann gleich immer wieder irgendwo etwas, wo die Leute wollen schauen, habe ich den Eindruck. Aber hey, weiß auch nicht.
Es ist wirklich so. Und die Bundles gibt es ja auch schon. Swisscom bietet ja auch schon Bundles an mit Disney Sky und glaube nochmal jemandem und so weiter. Und das ist. Und die Schwierigkeit in dem Ganzen ist, oder? Du hast jetzt Sky erwähnt, wo viel lizenzierte Sachen macht oder viel eben HBO-Lizenzen macht, wo sicher ein Weg ist, wenn du sagst, ich zahle die Lizenz, zahlen, dass ich etwas streame, das ist günstiger, als dass ich etwas selber produziere. Dort trage ich das ganze Risiko von der Produktion und wenn die nicht ankommt und kein Abonnement generiert, habe ich geschissen. Aber Sky macht mittlerweile auch schon Produktionen, Sky Originals, weil... Was ist das Problem? Wenn du keine Originals hast, dann gibt es wirklich keinen Grund, dich zu abonnieren. Also deine Originals sind quasi deine Hauptargument, dass man dich abonniert. Und eine Lizenz kann immer kommen und gehen. Oder? Der HBO wird wahrscheinlich auch nicht ewig bei Sky bleiben.
Wenn HBO dort geht, hat Sky ein grosses Problem.
Obwohl du gerade die Gamebranche nicht tatsächlich merkt, dass das mit den exklusiven Games und so plattformexklusiven möglicherweise nicht der richtige Weg ist. Vielleicht muss die Lektion die Filmindustrie auch noch ziehen.
Ja.
Du, wir werden es sehen. Komm, apropos Film, gehen wir gleich weiter in unser nächstes Segment in Big Screen. Play the Five Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Manhunt. Mich erinnert das ja an das Game von Rockstar, aber ich glaube, das ist nicht das, was du da gesehen hast. Obwohl es auch um Mord geht, aber nicht so viele wie in Manhunt. Es geht jetzt primär um einen Mord, und zwar vom Abraham Lincoln, oder?
Genau, genau. Also Manhunt ist ein Review auf Apple TV Plus, läuft und zwar seit dem 15. März schon. Ich habe das dort auch im März in meinen Streaming-Highlights gehabt und mich mega auf diese Serie gefreut. Die ist absolut auf meiner Must-Watch-List gewesen. 7 Episoden auf 50 Minuten werden es insgesamt sein. 5 sind jetzt schon draussen. Die nächste kommt am Freitag raus und dann nächste Freitag die letzte. Und ich habe jetzt die 5, die schon draussen sind, alle gesehen und muss sagen, ich bin recht begeistert, aber es hat seine Zeit gebraucht. Eben, um was geht es? Vielleicht hat es schon ein bisschen angetönt. Es hat mal eine Zeit gegeben, da ist der John Wilkes Booth, vielleicht nicht der bekannteste, aber sicher der meistgesuchte Mann von Amerika gewesen. Tagelang eben ist sein Bild, sein Name, alles in den Zeitungen und Zeitschriften gewesen. Am Stammtisch hat man über seine Tat geredet, man hat sie ausführlich diskutiert und einige haben ihn für das sogar eben für einen Held gehalten. Für andere ist es aber einfach eine schockierende Nacht. Die Nacht vom 14. April 1865, wo der John Wilkes Booth den Präsident, den US-Präsidenten Abraham Lincoln erschossen hat. Und Manhunt, das spielt jetzt eben genau in diesen Tagen nach dem Attentat. Und übrigens auf Deutsch, wenn ihr es auf Apple TV Plus sucht, heisst die Serie «Nach dem Attentat».
Oh wow.
Furchtbar.
Oh, leck.
Könnte es auch der Lee Harvey Oswald sein, oder?
Genau. Genau, voll. Und also, weißt du, nennen es wenigstens Menschenjagd oder so etwas, das klingt schon nochmal ein bisschen krasser als. Dann wäre es wenigstens auch eine Übersetzung von Manhunt und nicht einfach
«Nach dem Attentat». Ja, oder Abe Lincoln oder so.
Ja, genau, ist ja gleich. Und die Serie sieht man vor allem aus zwei Perspektiven, nämlich die von John Wilkes Booth natürlich, aber auch die von seinem ärgsten Verfolger, Edwin Stanton. Und das ist damals einer der wichtigsten Vertrauten von Abraham Lincoln gewesen und zu dem Zeitpunkt vom Mord auch der Kriegsminister von Lincoln. Und das ist mega spannend, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe dort offenbar eine brutale Wissenslücke, nämlich, dass der amerikanische Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten, wo bis heute noch einer der blutigsten und tödlichsten Kriege war, wo je auf amerikanischem Boden gekämpft wurde, ist, der ist tatsächlich nur wenige Tage vor dieser Ermordung zu Ende gegangen. Also das ist eigentlich noch ein, wenn ihr euch die politische Situation vorstellt, das ist ein brutal fragiler Frieden, der dort geherrscht hat, wo jetzt genau zu dem, wirklich 4, 5 Tage nachdem die Südstaaten kapituliert haben, wird der Präsident von der Siegpartei ermordet. Und da gehen natürlich die Anschuldigen durch den Raum. Wer ist schuld? Ist das eine Verschwörung vom Süden? Hat der sogar das eingefädelt oder nicht? Bricht der Krieg erneut aus? Und genau das ist das so spannend an dieser Serie, dass sie eben in diesen wenigen Tagen, dass sie sich so fokussiert auf das, was passiert ist in diesen Tagen nachher und was die politische Spannung halt mega greifbar macht in der Serie. Und auch wenn ich eben, ich kann es schon ein bisschen antun, fairerhalb muss sagen, ich habe es Weile gebraucht, um mit dieser Serie warm zu werden. Ich habe die erste Folge angefangen und bin noch nicht ganz so gehypt gewesen, wie ich es gehofft habe, wie ich es irgendwie erwartet habe. Und habe gar nicht so genau gewusst, wieso. Irgendwie habe ich ein bisschen mehr Tempo erwartet, ein bisschen mehr Hetzjagd, so ein bisschen die Vorstellung von, keine Ahnung, Catch Me If You Can, aber halt in Ernst und Seriös, wo es halt wirklich um die Jagd nach einem Mörder geht. Um die Frage, wie hat einer wie der John Wilkes Booth, so einen semi-bekannten Schauspieler, der Präsident während einer Theatervorstellung in seiner Präsidentenloge vor über 1000 Leuten einfach können erschiessen und dann spurlos verschwinden, oder? Das hat schon fast ein bisschen etwas von der JFK-Verschwörung und die Serie deutet auch durchaus ein bisschen so die ein oder andere Verschwörung an, eben Jay, wie heißt er, der Lee Oswald, ja. Und so weiter. Und ich habe eben auch tatsächlich noch viel gelernt, ein bisschen so das Historische, wie es halt wirklich zum Beispiel Bedeutung, dass Sklavenhalter oder Sklaventreiberei oder Sklavenhaltung verboten wurde, das ist ja einer von den ganz grossen Punkten auf der Agenda von Abraham Lincoln gewesen. Und für mich ist immer klar gewesen, ja, die ethische Frage, oder? Dass man Schwarze nicht als Sklaven halten darf. Aber gleichzeitig hat es zum Beispiel auch einen mega wirtschaftlichen Impact gehabt, weil an der Wall Street in New York, da haben die ganze Wirtschaft hat enorm viel in Baumwolle investiert oder auf den Wert von Baumwolle spekuliert. Voilà, ja, genau, oder? So blöd wie das tönt, wenn jetzt plötzlich niemand mehr Baumwolle pflückt, was passiert dann mit der Industrie? Und die geht dann den Bach ab. Und das hat natürlich wieder einen Impact aufs ganze Land. Und das ist, oder was machst du mit den Sklaven? Gut, jetzt sind sie frei. aber die haben keine Ausbildung, die haben kein Land, die können nicht mal irgendwo ein Haus anbauen, wo sie wohnen können oder etwas bauen, womit sie könnten Geld verdienen, um der Gesellschaft irgendwie von Nutzen zu sein. Das sind jetzt einfach wie so, da, oder? Bist einfach mal frei. Hat man das überhaupt zu Ende gedacht? Und das sind alles mega spannende Fragen, wo diese Reihe eben alles durchgeht und ein bisschen thematisiert. Und gleichzeitig ist das vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum am Anfang vor allem ein bisschen das Tempo fehlt, weil wir gehen ein bisschen durch das durch, wir lernen das kennen, wir lernen die Spannungsfelder kennen und das bis mal wirklich ein bisschen die Jagd in Gang kommt, das Gefühl von, ah ja, jetzt geht's los, jetzt ist es eben Stanton versus Booth und er ist immer einen Schritt voraus und er ist immer einen Schritt hinterher und muss da die richtigen Leute fragen und machen und tun, bis das ein bisschen so losgeht, dauert es will. Und darum habe ich am Anfang wirklich auch ein bisschen Mühe gehabt, reinzukommen. Ich sage jetzt so, ab der dritten Folge fängt es dann aber langsam an von anziehen und dann bin ich jetzt wirklich recht gehypt, also auch wie es weitergeht mit den letzten zwei Folgen, es ist noch nicht aufgelöst und ja, also ich habe es jetzt, wenn ihr es schaut, stellt euch ein, vielleicht ein bisschen auf, dass es nicht gerade mega tempovoll losgeht, dass es ein bisschen auch ein historischer Exkurs ist, aber nachher geht es dann schon los und dann ist es wirklich super, dann ist es wirklich genial.
Ja, also.
Sorry, ganz kurz, aus Neugier, wird dort das, wenn es um Sklaven geht, wird dort das Thema Liberia angeschnitten? Das hat ja dort so.
Sag mir jetzt gerade nichts. Sag mir gut, dem Fall wahrscheinlich nicht.
Hey, nur weil du gesagt hast, wegen der Sklaven und was machen die jetzt und so. Es hat ja dort einen Plan gegeben, dass man eben den Staat, den es ja gibt, Liberia in Afrika, dass man da im Prinzip wie gründet und dass dann das Domizil ist für die jetzt befreiten Sklaven, die dann dort gehen leben.
Okay.
Und
okay.
Hauptstadt heisst es sogar Monrovia. Also, und die Flagge von Liberia. So farblich und so ist ja sehr ähnlich, USA ähnlich. Ja, und das noch kurz ein Ausflug.
Nein, es gibt ein anderes, es wird anders da angesprochen oder anders abgehandelt. Aber ja.
Hey, ich weiss nicht, ich habe es mal geschaut, ich fände es sicher auch nicht uninteressant, aber es ist mir einfach zu wenig hoch auf der Liste. Aber wenn ihr euch für das interessiert, Manhunt auf Apple TV Plus hast du gesagt. Gut.
Genau.
Und dann hast du noch etwas Zweites, einen Film gesehen, und zwar «Echte Schweizer». Was sind die echten Schweizer?
Mal ein kleiner anderer Tipp von mir. Es geht mal nicht um einen Blockbuster oder eine Serie, sondern um einen Dokumentarfilm. Und jetzt muss ich schnell meine Katze von mir. Sonst sehe ich meine Notizen nicht. Und sie wollte auch ein bisschen mit podcasten. Also, «Echte Schweizer». Es ist mal kein Blockbuster oder Serie, sondern ein Dokumentarfilm. Der läuft jetzt gerade im Kino. Also seit dem 4. April genau gesagt, geht 77 Minuten und Regie geführt hat Luca Popadic. Und es geht um Sekondos im Militär, grob gesagt. Beziehungsweise es gibt Studien, die sagen, dass eben Sekondos in der Schweiz eher dazu bereit sind, Militärdienst zu leisten, sogar weiterzumachen. Und Sekondos, das sind natürlich Kinder von Einwanderern, die in der Schweiz geboren worden sind. Also Kinder sind in der Schweiz geboren worden, nicht Einwanderer. Und in echte Schweizer geht der Regisseur, der Luca Popadic, eben mit Kamera und Mikrofon in die Schweizer Kaserne, in die Panzerhalle, auf Schweizplätze, um 3 so Sekondos zu porträtieren, nämlich den Saad, den Turban und den Andrea. Das sind drei Schweizer Offiziere mit serbischem, srilankischem und tunesischem Hintergrund. Und im Laufe des Films werden natürlich viele Fragen beantwortet oder nicht nachgegangen zumindest. Zum Beispiel eben, warum leisten sie Militärdienst? Warum haben sie weitergemacht? Ist die Schweiz mehr als ein Gastland für sie? Was heisst es eben mit Tradition und Werten? Auf der einen Seite die Tradition und Werte der Eltern zu haben, auf der anderen Seite die Kultur von der Schweiz. Wie bringt man das in Einklang? Und natürlich die spannendste Frage, werden sie im Kriegsfall sogar bereit, ihr Leben für die Schweiz zu geben oder nicht? Das ist auch so schon eigentlich mega spannend. Aber der Funke, finde ich, wo die Doku wirklich so ein bisschen zusammenhebt, ist der Regisseur selber, weil der Luca Popadic, der ist eben auch der vierte Protagonist in dieser Sache. Er ist selber ja auch Sekondo und auch Schweizer Offizier im Schweizer Militär. Also während er die drei porträtiert, bringt er auch immer seine eigene Sicht und seine eigene Erfahrungen mit ihm. Und das ist wirklich mega schön, wie er das dann erzählt. Und er macht das auch wirklich gut. Er ist auf dem schmalen Grat zwischen eben, dass man die Armee auch nicht verherrlicht, weil er ist ja selber Offizier, er könnte das selber sagen, auch in der Doku, er hat auch im Laufe der Zeit seine eigene Sicht aufs Militär zwischendurch mal ein bisschen korrigieren und so, aber kennt das natürlich auch ein bisschen, so die Armeeliebe, aber das wird in dem Doku jetzt wirklich nicht verherrlicht, aber gleichzeitig auch nicht in die Pfanne gehauen. Also da ist, finde ich, ist eine sehr differenziert an die Sache angegangen. Und ich selber, ich habe ja die RSA gemacht, ich habe meine WKS gemacht und ich habe immer wieder die viele, vor allem mega cool gefunden, die morbide Situationen, die irgendwo zwischen Leid und Elend sind und trotzdem an Situationskomik grenzen. Das ist. Also, wer das Militär gemacht hat, kennt das einfach. Das,
was, hast das du, einfach was hast du gemacht?
Ich habe Panzersoldat in Thun gemacht. Und das ist Thun ist sowieso schon ein bisschen so die Hauptstadt vom Militär in der Schweiz.
Das sind da die ganzen Grenis und so.
Grenis, Panzergrenis und alles sind dort. Und Panzersoldaten sind natürlich auch super stolz und so. Alles auch part of the game gewesen.
Ja. Schlimmstes Essen, habe ich mal gehört. Oh. So. Also sind wir wieder von Leuten, die längere Militärkarriere gemacht haben in meinem Umfeld, haben gesagt, so, man isst nie so wüst wie in Thun.
Gut, die Köche, die wechseln die einmal. Hast du es auch gemacht, Flo?
Meine Militärkarriere ist sehr kurz gewesen. Ich bin in der medizinischen Nachuntersuchung in Zivilschutz versetzt worden.
Ja, du Glückliche.
Ja, ja. Also ich bin nicht verrückt gewesen. Also es hat geheißen, hören Sie, Herr Bodoki, wenn Sie unbedingt wollen, können wir das machen. Das Problem ist ein bisschen Ihres Knie und so. Und ich fand, ja, nein, also ich will ja nicht, dass Sie nachher genau.
Peter Griffin-Style.
Ja, ja. Und habe auch so eine Tragdispens gehabt, wo wahrscheinlich geringer war als die ganzen Röntgenbilder, die ich mitgenommen habe und so weiter. Aber Zivilschutz habe ich gemacht, dann 14 lange Jahre, bis ich dann verdankenswerterweise davon erlöst wurde.
Ich habe einen Übermittlungssoldat gemacht, wo alle Huren Stromer und so einfach dabei sind.
Ja. Ich habe auch einen Stromer-Kollegen, der glaubt auch genau das. Im Bremgarten oder wo?
Nein, in der Ostschweiz. So Sargans und. Jesus. Schieß mich tot, wo wir überall gewesen sind.
Aurora, ich wäre auf Kloten gekommen, wenn ich es gemacht hätte.
Ja, also das Grusigste, was ich in Thun hatte, war Rindszunge. Rindszunge, also ein Bouillon mit Rindszunge drin. Und das sind dann einfach, hat man die Zunge genommen, in Würfel geschnitten und du hast da jetzt noch die Nöppeli auf der Zunge drauf gehabt.
Ah. Aber Zunge ist sonst etwas Geiles. Also.
Ja, ich weiss, ich keine Ahnung. Ich,
gut
ich,
gemacht.
Die Nöppeli haben mich richtig so. Dort habe ich gesagt, ich gehe zum Kiosk und kaufe drei Snickers.
Hätte man manchmal müssen. Ah, ist das ein Scheissdreck gewesen. Okay, aber in dem Fall, der Film ist sehenswert.
Der Film ist sehr, sehr sehenswert, vor allem eben, weil man, also ich habe mich sehr oft wirklich zurückversetzt gefühlt, irgendwo auch also fast ein bisschen romantisch gefühlt. So. Es hat nämlich schon, man muss sagen, eben, das siehst und das ist auch Thema natürlich, wenn du dort als Sekunde reinkommst, du hast all die verschiedenen Herkünfte, du hast sowohl ethische Hergründe, aber auch Herkünfte, aber du hast auch völlig unterschiedliche Berufsschichten vom Bauer, wo sich über den Wolf sorgt, wo gerade seine Schafe reißt, bis zum Banker, wo gerade irgendeine Mega-Investition Koks, alles, oder? Hast du zusammengewürfelt und alle sehen aber einfach genau gleich aus, sind in der gleichen Scheiße, haben das gleiche Projekt, nämlich wie stehen wir irgendwie die nächsten 21 Wochen durch. Und ich habe durchaus auf dem Märsch auch erlebt, wie rechtspolitische Skinhead ein Rekrut jetzt mir, falls du zuhörst, den Rucksack genommen hat und gedreht hat, weil er nicht mehr hat mögen. Und das sind Sachen, das passiert. Also das ist schon etwas Krasses. Das erlebst schon nicht jeden Tag, ist nicht alltäglich. Und natürlich für sie als Sekundus, das aus ihrer Perspektive zu sehen, aber halt, dass eben auch nicht alles doch einfach integriert und super ist. Also man ist, sie sagen auch, man fühlt sich integrierter im Militär als in der Gesellschaft wahrscheinlich. Aber man ist halt eben doch nicht. Also irgendwo kommt dann die gläserne Decke, je höher man raufgeht. Der Uli Maurer hat 2015 mal die Loyalität von Sekundus öffentlich in Frage gestellt im Kriegsfall. Also es gibt, das wird alles thematisiert, ist alles super spannend und ich finde es wirklich sehr, sehr differenziert, hat der Luca das zusammengebracht auf den Punkt. Und er läuft, nur noch schnell das, der Film läuft natürlich nicht in jedem Kino. Also sucht nicht im Pathé oder so danach. In Zürich zum Beispiel läuft er im Riffraff, in Baden, im Kino Stärk. In Winterthur läuft er in der Loge.
Cool. Vielen Dank.
Für euch. Sonst auf cineman.ch kann man gut schauen, wo in welchen Kinos ein Film läuft.
Cool.
Sehr, sehr sehenswert.
Echte Schweizer.
Genau. Ah, und, sorry, one more thing. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch und Interview mit dem Regisseur Luca Popovic selber gemacht und ich werde demnächst, in den nächsten Tagen, ein Porträt über ihn veröffentlichen.
Cool, ja. Spannend. Also, das langt vermutlich nicht mehr zum Verlinken, aber genau, findet ihr dann uns auf unserer Webseite.
Genau.
Gut, also komm, dann gehen wir noch in unsere letzte Kategorie.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecke.
Ja, von etwas ein bisschen Tiefgründigem zu etwas völligem Trashigem, Oberflächlichem. Ich habe zwei Games gespielt. Das erste Turbo Kid. Kennt ihr den Film?
Turbo Kid.
Ja, klar. Also New Kids Turbo, meinst du?
Nein, der heisst Turbo Kid.
Heisst Turbo Kid? Ah, oh, nein, den kenne ich nicht.
Ey, ich finde das wirklich ein sensationeller Film. Der ist 2015. Ich habe immer gemeint, das ist ein australischer Film. Die hätte mich sicher abgekackt. Er ist neuseeländisch und kanadisch, also auch dort gefilmt wurde. Und er ist so ein Postapokalypse-Film. Er ist total in Mad Max-Vibes. Darum habe ich vermutlich das Gefühl gehabt, dass er australisch ist. Und eben, die Welt ist zerstört und so. Und du folgst dort so einem Jungen, der einfach statt mit dem Auto ist, er mit seinem BMX unterwegs. Aber sonst ist es ähnlich wie Mad Max. Wirklich mega blutig zum Teil, aber sehr lustig. Ich habe wirklich sensationell gefunden, den Film. Und jetzt hat das kanadische Studio Outer Minds hat vor Jahren einen Kickstarter gestartet, um ein Game zu machen. Und ich habe gesehen, die haben ein PewDiePie-Game gemacht. Das hat es mir gerade ein bisschen unsympathisch gemacht. PewDiePie. Aber egal. Das Game selber ist so ein Pixel 2D Metroidvania. Du bist eben der Turbo Kid. Mit seinem, er hat wie so ein Power Glove, der Nintendo Handschuh, mit dem kann er schiessen. Also, das ist nicht der Nintendo Handschuh, aber er heisst irgendwie, ich weiß nicht, wie er heisst. Aber eben der Handschuh hat, dann relativ gleich und schon Macheten über und mit dem BMX fetzt ist umeinander. Und du erkundest einfach so in die Welt am Anfang. Du startest gerade in so einer Basis, wo halt die Leute so ihren improvisierte Hütte wohnen und dann erkundest du so Metroidvania-mässig halt die Levels und kommst schon dann mega oft irgendwo, wo du noch nicht durch kannst, weil du nicht die richtige Waffe hast oder nicht irgendwie genug hochkumpen kannst, so das Typische. Und ey, es ist recht lustig. Es ist eben auch so natürlich easy blutig, aber pixelgrafikmässig. Du stirbst relativ schnell, also musst immer gut ducken und sie abballern. Du kannst dann deinen Schuss aufladen, der mir Damage macht. Und ja, geht wirklich einfach darum, die Welt zu erkunden. Mit dem BMX kommst du natürlich dann oft über Hindernisse, wo du sonst nicht durchkommst. Was so ein bisschen das Eich ist, habe ich gefunden. Das BMX ist ein bisschen schwierig zum Steuern. Es ist einfach so, ich kann es nicht, ein bisschen an Quop erinnert. Weißt du, einfach, weil es ist so empfindlich.
Also im richtigen Leben, Alter.
Ja, vermutlich. Aber du musst halt einfach zum Teil, und eben, du steckst nicht viel Leben ein. Und natürlich hat es bei der Sprünge meistens irgendwelche Spikes, die musst du ausweichen, weil oder das meiste, was du machst, ist einfach rumlaufen, rumschiessen, klettern oder ein bisschen fahren. Mhm. Aber eben findest du wieder neue Sachen und dann kannst du deine Waffen und das Zeug aufrüsten. Hey, einfach mega stimmig. Der Soundtrack finde ich geil, ist vom Matos, wie auch immer der heisst, aber der hat eben auch den Soundtrack im Film gemacht. Finde ich natürlich grossartig, so ein Synthwave-mäßig. Da hast du mich eh. Und
Pixelgrafik.
Ja, Pixelgrafik. Hey, so ein kleines, feines Game, wenn Metroidvania cool findest, mit einem coolen Setting. Ich finde, es tut auch die Welt recht gut überbringen. Du siehst dann oft so ein bisschen im Hintergrund passiert Sachen, wo einfach nur, wo du einfach zuschauen kannst. Weißt du, dann komische Roboter und dann irgendwelche Figuren mit so Hoodies, die einfach irgendetwas einsammeln oder irgendwelche Leichen rumtransportieren, weil das ist halt Apokalypse, Postapokalypse und so lebt man dort. Aber das Einzige, was mich genervt hat, ist das Speichersystem, finde ich, so beknackt. Es hat dann immer so Sofas, wo man das im Gameboy vornimmt und Game zum Speichern. Aber normalerweise ist doch in so Game so, wenn du irgendetwas, etwas Neues findest, so neue Waffen oder irgendwie, weißt du, für ein Quest eine Person befreist, dann ist dann das gespeichert. Hey, und da ist das nicht so. Das heisst, wenn du, egal was du machst, du musst einfach immer kurz dann speichern. Sonst, wenn es dich hat, dann ist das auch wieder weg. Auch alles, was du schon erkundet hast, ist dann wieder unsichtbar auf der Karte.
Ja.
Das hasse ich einfach. Das ist so unnötig.
Okay, das ist mühsam, ja. Das ist wirklich mühsam. Das macht auch keinen Spass. Also, weißt du, was ist der Spasseffekt dabei?
Vor allem, sonst sind die Games nicht so. Also,
ich kann
mich richtig immer so umgewöhnen. Es ist immer so, nein. Jetzt musst du ganz kurz zurück speichern. Es hat immerhin sehr viele Speicherpunkte, das ist easy. Schneller reisen kannst du nur so ein Teleportationsding, was mega wenig hat. Hey, ja, also ich finde, es macht mega Bock. Ich habe es am PC gespielt. Ich weiß gar nicht, wo es sonst geht. Aber auch,
ich wollte fragen, wo ladet man es ab?
Soll ich da geschwind das noch nachschauen? Was ich nämlich noch gesehen habe, ist, dass es. Es kostet irgendwie 20 Stutz oder so. Also, es ist ein relativ günstiges Game, oder? Mhm. Turbo Kid. Aber ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt dann sicher auf anderen Plattformen auch noch. Ich habe gemeint, es ist auch auf der Konsole gibt es auch. Aber ich kann sein, dass es am Anfang erst. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Müssen wir nachschauen. Aber ich meinte, es kostet, glaube ich, 20 Stutz, wenn es mir recht ist. Ja. Genau. Turbo Kid. Und sonst den Film schauen. Ich finde den wirklich, der ist so cool, Mann. Ein hure lustiger Film.
Turbo Kid,
Mann. Okay. Ganz geil. Wirklich mega spaßiger Film. Auch in blutig. Eben Mad Max mit BMX. Und dann habe ich noch ein zweites. Und das ist wieder so ein sau weird. Buckshot Roulette. Und das ist eigentlich. Du spielst eigentlich russisches Roulette, aber mit einer Shotgun. Und
okay. Hey.
Es hat so
Inscription. Du musst gar nicht weiter erzählen, ja. Das ist.
Es hat so Inscription-Vibes. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist vorletztes Jahr, glaube ich, Simons ist das Spiel des Jahres gewesen. Und das ist so ein creepy. Dort ist so ein Kartengame gewesen. Und das ist eben ähnlich, weil du kommst auch rein, du bist in so einem Club irgendwie, oder? Also am Anfang ist es so aus der Ego-Perspektive, bist in so eine abgefuckte Bar und gehst irgendwo ins Hinterzimmer und dann kommt dann wirklich so aus dem Schatten raus irgendeine komische Figur mit einer unheimlichen Maske und sagt, hey, spielen wir Buckshot Roulette. Und das spielt sich so, es geht immer auf 3 Runden. Du hast immer in jeder Runde eine gewisse Anzahl Leben, irgendwie, ich glaube, 5 meistens oder so. Und dann zeigt es dir immer, Patronen und es sind immer unterschiedlich viele Patronen und immer unterschiedlich viele scharfe Schüsse und Platzpatronen. Mhm. Und die lässt der andere nachher rein, in irgendeiner Reihenfolge. Und du kommst immer als erstes dran und du kannst immer wählen, zielst auf dich oder auf den anderen. Und du versuchst natürlich einfach einen Schuss, ist ein Leben. Oh. Und wenn du bei dir schiessest und es ist ein Platzpatrone, dann kommst du gerade nochmal dran. Und das ist mir so. Und das ist das eine. Und dann musst du dir natürlich merken, Amix, wie viele Schüsse sind noch drin und möglicherweise an welcher Stelle ist welche. Weil du hast, dann kommst du auch so Items über pro Runde, gibt ganz verschiedene. Und du hast einfach immer unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel die Lupe, da kannst du in den Lauf hineinschauen. Und dann gibt es das Telefon, wo du anrufen, wo dir irgendwie sagt, hey, die vierte Patrone ist eine Platzpatrone.
Und dann kannst du das, schon... das stimmt dann auch?
Ja, das stimmt dann.
Okay.
Und so kannst du natürlich auch abwägen. Oder dann gibt es ein Item, wo der Schuss umkehrt, also aus einer scharfen eine Platzpatrone macht. Oh, und wenn du natürlich mit der Lupe reinschaust, ist eine Platzpatrone, und dann kannst du mit dem Teil wieder scharf machen, dann kannst du noch das Messer verwenden, um den Lauf abzuschneiden, dann macht es 2 Damage. Dann gibt es noch eine Handschelle, wo du den anderen kannst anketten kannst, damit du eine Runde mehr drankommst. Und so musst du halt dich... Es ist dann recht taktisch und musst wirklich einmal die, okay, es hat 3 scharfe und 4 Platzpatronen drin. Okay, jetzt haben wir schon eine verschossen. Und dann hat es geheißen, die vierte ist ein Ding. Und dann muss man müsste sich fast aufschreiben. Ey, es ist geil creepy. Und immer wenn der andere abschießt, geht er kurz in den Schatten, kommt er wieder raus und hat dann so ein verzerrtes Gesicht. Es ist so recht unheimlich. Und das ist so komische, trashige Grafik.
Ja, die Grafik, also ich schaue es gerade gleichzeitig auch auf YouTube, die sieht ja oberwirt, also wie wenn man es irgendwie völlig mit einem Filter völlig übertrieben hätte.
Mit Farben nicht stimmen, genau, wenn es irgendwie 8-Bit-Farbmodus oder so, 256 Farben.
aber sie, weißt du, auch völlig verkehrt, sie stimmen, man hat irgendwie beim Dynamikbereich irgendetwas völlig umverstellt kaputt gemacht und es ist einfach völlig trash.
Ja, der Stil ist speziell.
Es macht es irgendwie nur noch creepier.
Ja. Also, und es kostet 5 Stutz, weißt du, so ein kurzes, das ist kein langes Game. Du kannst dann nachher, wenn es. Ich habe es mal durchgespielt und dann nachher kannst du irgendwo so Tabletten fressen für alles oder nichts. Und dann musst du aber 2 Runden arbeiten. Das habe ich noch nicht. Bei der letzten Runde hat es mich verwünscht. Hey.
Gibt es einen Multiplayer-Mode?
Ich glaube nicht. Es gibt, glaube ich, einfach ein Highscores gibt. Mhm. Damit du siehst, glaub, wie viele Schüsse und Zeug du gebraucht hast. Aber sonst habe ich das nicht gesehen. Also.
Richtig oldschool.
Ja, aber wirklich noch geil. Buckshot, Roulette. So ein bisschen abgefuckt und creepy, aber es ist noch. Ich kann es noch kurz spielen. Du bist dann gleich dran, weil es einfach irgendwo. Ja, ich mache jetzt noch rum, ich komm. Und dann immer so: Shit, hat 2 Platzpatronen, 1 scharfe. Ah, da riskiere ich. Schiesse dich selber an. Bam! In die Fresse. Und dann wirst du wiederbelebt. Mit so einem Defibrillator. Das hilft. Gegen Kopfschüsse. Ja. Genau, ich habe es auch auf Steam gezockt. Ja, da wären wir ja schon durch. Wie gesagt, eben, am Montag haben wir unser Counter-Strike-Turnier. Am Abend um 7. oder am 8. wenn wir dann noch schauen. Eben auf Twitch. Digitech Playground. Und eben angefressen, neue Folge könnt ihr hören und wie gesagt, Spoilerfabrik.
Seit Montag zu oben, ja, schon los.
Genau, die ist los und Spoilerfabrik kommt nächste Woche. Darum schaut doch auch noch Fallout, dann ist das lustiger, wenn ihr uns zulässt. Ja, das wär's gewesen. Dann danke ich allen fürs Zulassen und euch fürs Mitmachen und tschüss miteinander.
Tschüss.